Sie hören die Katechismusreihe bei Radio Horeb. In dieser Sendereihe beschäftigen wir uns mit der Glaubenslehre der Kirche, wie sie im Katechismus der katholischen Kirche dargelegt ist. Als Textgrundlage verwenden wir die deutsche Neuausgabe von 2003. Sie können dann auch immer die relevanten Nummern und Abschnitte nachlesen und mitlesen in unserer Sendung. Im Moment beschäftigen wir uns mit einem Abschnitt des Glaubensbekenntnisses Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Genauer geht es jetzt um das öffentliche Leben Jesu, um seine Verkündigung, sein Wirken auf Erden. Jesus Christus ist als Mensch in das jüdische Volk hineingeboren worden, in ein Volk mit einer langen Tradition des Glaubens und der Gottesbegegnung. Das müssen wir auch ganz konkret verstehen und nachvollziehen, wenn wir die Verkündigung Jesu Christi in unserer Zeit richtig weitergeben möchten. Abschnitte dazu finden Sie unter Nummer 571 folgende auf Seite 177. Dieser Abschnitt heißt im Katechismus Jesus Christus gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben. Und unter Absatz 1 wird die Beziehung Jesu zum Volk Israel und zum Gesetz des Volkes Israel genauer erklärt. Als Referent in unserer Sendung ist heute ein Professor der katholischen Theologie zu Gast, der sich in besonderer Weise mit dem jüdischen Erbe des Christentums beschäftigt. Professor Dr. Ludwig Weimar aus München ist Priester in der katholischen integrierten Gemeinde, die sich für den christlich-jüdischen Dialog einsetzt. Und er hat außerdem bei Josef Ratzinger in Regensburg seine Habilitationsschrift verfasst. Er lehrt jetzt in Rom auch am Lehrstuhl für Theologie des Volkes Gottes an der Lateranuniversität. Und wir freuen uns, dass er heute seine reiche Erfahrung, sein reiches Wissen mit uns teilen wird. Grüß Gott, Professor Weimar.
Herzliches Grüß Gott allen Hörerinnen und Hörern.
Professor Weimar, zu dem Thema, das wir heute näher betrachten wollen, haben Sie ganz konkret auch ein Buch veröffentlicht. Darauf kommen wir dann ganz am Schluss der Sendung noch einmal zu sprechen. Es heißt Der Jude Jesus von Nazareth zum Gespräch zwischen Jakob Neusner und Papst Benedikt dem 16. Wie kamen Sie dazu, das Buch zu schreiben und was hat das mit unserem Thema heute zu tun?
Ja, es ist eine persönliche Geschichte. Die Theologen der integrierten Gemeinde haben seit vielen Jahrzehnten sich speziell mit dem Alten Testament, mit dem lebenden Judentum beschäftigt. Das hängt auch daran, dass die integrierte Gemeinde unter anderem aus dem Impetus kommt, auf Auschwitz zu antworten. Das ist ja auch eine spezielle deutsche Schuld, dass es zu Auschwitz kam. 6 Millionen Juden getötet und ohne einen gewissen christlichen Anti-Judaismus, Antisemitismus wäre das nicht möglich gewesen, dass das Volk so etwas zugelassen hätte. Darum haben wir uns intensiv damit beschäftigt und sind also damit auch mit vielen Kollegen an anderen Fakultäten, Universitäten in einem absolut aktuellen Geschehen drin. Die sogenannte Theologie des Judentums, die Theologie des noch lebenden Judentums, gehört zu einem der Speerspitzen der gegenwärtigen Theologie. Also da passieren ständig neue Dinge und da sind wir einfach seit lange schon beteiligt.
In einer Rezension zu diesem Buch heißt es, dass Sie auch nachfragen wollen, ob das Bild von Jesus Christus, das in der Öffentlichkeit existiert, stimmt, wie es mit dem christlich-jüdischen Dialog in Verbindung steht. Wir freuen uns auf die Gedanken, die Sie jetzt auch zu den Texten des Katechismus mit uns teilen.
Es war so, dass der Heilige Vater, als er den ersten Band schrieb über Jesus, ein großes Kapitel pädagogisch sehr geschickt geschrieben hat als Gespräch mit einem jüdischen lebenden Rabbi, Rabbi Neusner aus Amerika. Er trat sozusagen in einen direkten Dialog mit ihm ein. Er hat auch inzwischen darauf geantwortet. Es gab also ein kleines Hin und Her. Und wir haben uns da eingemischt, einfach deshalb, weil es da auch Schwachpunkte gibt bei diesem jüdischen Theologen. Er missversteht manches am Neuen Testament, als ob Jesus die Familie abgeschafft hätte, einfach weil er Jünger berief, als ob Jesus sich zu stark in den Mittelpunkt gestellt hätte, seine Person für wichtig hielt. Und bestimmte Dinge musste man einfach deutlicher erklären, als es der Heilige Vater in seinem höflichen Dialog gemacht hat. Also insofern ist es eine Herausforderung, auch an bestimmte jüdische Theologen, die diese Richtung vertreten. Und wir Christen haben da eine Bringschuld. Wir müssen einfach besser erklären, was Jesus wirklich über das Judentum, über das Gesetz gedacht hat, dass er eben doch in vielem ganz anders war, als man früher, als es noch ein polemisches Verhältnis zwischen Juden und Christen war, gedacht hat. Da werden wir also auf einzelne Punkte kommen. Beginnen wir mal mit einem Blick auf die Art, wie es der Katechismus gemacht hat, eben nicht als ein Dialog mit einem jüdischen Theologen, sondern einfach sachlich abgehandelt anhand des Glaubensbekenntnisses. Es wurde schon angedeutet, Jesus und Israel, Jesus und das Gesetz, Jesus und der Tempel. Das sind also ganz große Themen, wie Jesus sich zu seinem jüdischen Volk verhalten hat. Ich möchte jetzt, weil es ganz viele Seiten sind im Katechismus, gar nichts daraus vorlesen. Wer möchte, muss diese Seiten selber lesen. Von Seite 177 geht es letztlich bis 182. Sondern ich möchte einfach ein bisschen Farben in dieses so unbekannte Verhältnis bringen. Wenn jemand etwas weiß von diesem Verhältnis, dann hat er ja im Ohr dieses: Die Alten haben gesagt, ich aber sage euch. Und mir geht es jetzt darum, Ihnen zu zeigen, dass Sie eigentlich das so hören müssen. Die Alten haben gesagt, ich verstehe das aber so oder ich interpretiere das aber so. Und diese Interpretation, die Jesus bringt, bleibt durchaus im jüdischen Rahmen. Wie sehr viele jüdische Theologen heute betonen, die Juden haben ja zum ersten Mal sich mit dem Neuen Testament so richtig beschäftigt und haben zum ersten Mal Bücher geschrieben über Jesus. Eine ganze Reihe seit Klausner, ganz viele Theologen haben sich schon geäußert. Bekannt ist vielleicht Ben-Chorin zum Beispiel oder Pinchas Lapid, solche Leute. Es gibt aber eine ganze Fülle von Theologen, die sich schon zu Jesus geäußert haben. Und alle sind mehr oder weniger der Meinung, am stärksten vielleicht der Herr Flusser aus Jerusalem, dass Jesus ein Jude war. Ein Jude war. Nicht ein liberaler Jude war, sondern ein sehr tiefgläubiger Jude, der aber durchaus ganz im Judentum bleibt. Der wirklich kein Jota, kein Krönchen vom Gesetz wegnimmt, wie es in Matthäus auch in einem Wort Jesu heißt. Ich möchte also ein bisschen zeigen, wie das im Einzelnen aussieht. Zunächst einmal, Jesus wächst in seinem Israel auf. Als er ein kleines Kind ist, nimmt ihn der Vater auf die Knie, bringt ihm bei täglich zweimal am Morgen, am Abend das Schma Israel, das Höre Israel zu beten. Das Kernstück sozusagen aus dem Deuteronomium. Dann geben sie ihn wahrscheinlich dem Synagogendiener in die Hand. Der nimmt ihn mit in die Schule. An der Synagoge gibt es immer eine Schule, vor allem für die Knaben. Die müssen sehr früh, schon mit 3,5 Jahren, lesen, lernen, dass sie die Bibel lesen können. Jesus erfährt die häusliche Liturgie, er lernt Aramäisch, er lernt auch die griechische Umgangssprache, weil man auf der Straße einfach, also Koine, das damalige Griechisch der Gegend spricht. Er kennt auch die heilige Sprache, das Hebräische des Alten Testaments. Er kann die Bibel lesen, er kann auch vorlesen, er kann darüber predigen. Als er älter wird, wird er eingeladen, auch darüber zu predigen. Für ihn stehen nicht, wie für andere Schulen in Israel, zum Beispiel die Pharisäer, die Tora im Mittelpunkt, sondern wenn wir etwas lesen in der Heiligen Schrift, dann wird immer gesagt, Jesus hat gesagt, Mose und die Propheten. Also er interpretiert von den Propheten her Mose. Oder er interpretiert von der Schöpfung her, vom Schöpfungswillen Gottes her, vom Anfang her, die Tora des Mose. Und natürlich, Jesus betet die Psalmen. Er wird sehr viele Stellen auswendig gekonnt haben. Er hat also eine etwas andere Bibel, als wir sie heute haben. Die Bibel war noch nicht so fix und fertig als Kanon. Aber Jesus hat, wie seine Zeitgenossen, auch einfach sehr viel aus der Bibel auswendig gewusst. Man war damals nicht so vollgestopft mit Fernsehen und Internet. Man hatte den Kopf frei und es ist kein Wunder, dass man so viele Texte einfach auswendig zitieren konnte. Er hat das Alte Testament nicht Altes genannt. Es war seine Bibel, es gab keine andere. Auch die Urkirche hat nur die jüdische Bibel gehabt. Das Neue Testament ist erst im 2. Jahrhundert sozusagen zusammengestellt worden als Heilige Schrift und trat dann als Neues Testament neben das Alte, als Erfüllungskommentar. Er kennt nur die Tora, die Propheten und die übrigen Schriften, also die Weisheitsbücher, vor allem, die ihn ja auch speziell sehr interessiert haben. Wir können vielleicht Jesus nicht einen Schriftgelehrten nennen, denn er war einfach Handwerker und Laie. Er hat auch nie einen zeitgenössischen Gelehrten studiert und zitiert, so wie Paulus, den Gamaliel. Er war ein Schriftgelehrter in einem neuen Sinn, dass er einfach ganz tief aus der Heiligen Schrift selber geschöpft hat. Ich will die damaligen Parteien, die es in Israel gab, nur teilweise kurz benennen. Jesus hat nicht interpretiert wie die Pharisäer. Die Pharisäer waren die Laien, die engagierten Laien. Später sind sie sozusagen als Heuchler dargestellt worden. Das waren sie keinesfalls in den Tagen Jesu. Jesus war oft freundschaftlich mit ihnen verbunden. Er sagte zu einem, du bist nicht weit weg vom Reich Gottes. Er diskutierte mit ihnen, hat sich einladen lassen, hat mit ihnen über die Schrift diskutiert. Sie waren eigentlich sozusagen so wie heute die engagiertesten Laien sind. Sie haben nämlich damals gesagt, wir leben so, wie eigentlich nur die Priester am Tempel leben müssen. Das heißt ganz rein. Und wir vollziehen sehr viele Gebete und Dinge, die nur die Priester brauchen. Sie haben es freiwillig gemacht. Sie haben sehr viel Almosen gegeben, manchmal bis zu 50% und mehr. Sie waren also sozusagen die Spitze der engagierten Glaubenden in Israel. Später wurden sie natürlich mit den Christen sozusagen, gerieten sie ins Handgemenge und haben sozusagen sich jeweils sehr polemisch gegenseitig verhalten. Dann gab es die Samaritaner, die hatten sich schon jahrhundertelang getrennt von den Judäern, speziell vom Tempel in Jerusalem. Sie akzeptierten nur die 5 Bücher Mose und waren gegen den Tempel. Sie bauten einen eigenen auf dem Gerizim. Sie waren also ganz konservativ und gegen den Tempel, weil Gott keinen Tempel will. Dann gab es natürlich vor allem die Zeloten, die also vor allem politisch, national dachten und mit Hilfe Gottes die Römer aus dem Land treiben wollten, zu einem freien, nationalen, jüdischen Staat. Das waren die 3 wichtigsten Gruppen. Die anderen sind uns ja eher noch bekannt, die Täuferbewegung oder Qumran oder die sozusagen die führenden Leute wie die Sadduzäer.
Die Seiten von 177 bis 182 im katholischen Katechismus teilen sich in 3 Abschnitte. Es geht um Jesus und Israel, Jesus und das Gesetz, sowie um Jesus und den Tempel in Jerusalem. Über diese drei Aspekte der Beziehung Jesu zu seinem jüdischen Erbe spricht heute mit uns Professor Dr. Ludwig Weimer, Priester der katholischen integrierten Gemeinde und Professor für Theologie des Volkes Gottes.
Ich möchte nun auf einen der Hauptpunkte gleich eingehen. Wie verhält sich Jesus zum Gesetz? Herkömmlich meinen manche, er habe zum Beispiel die Frage des Sabbats habe er unjüdisch behandelt, weil er am Sabbat arbeitet. Er heilt am Sabbat. Es ist freilich so, dass Jesus manchmal, wie es aus einem Text bei Markus deutlich hervorgeht, bewusst wartet, bis die Sonne untergegangen ist. Einfach weil die Leute erst dann ihre Kranken herbeitragen. Sie dürfen ja nicht tragen. Tragen ist ja Arbeit. Und deswegen würden die Leute auch gar nicht den Mut haben, die Kranken zu ihm zu bringen, weil er am Sabbat nicht heilen darf. Am Sabbat arbeitet der Arzt nicht. Sie bringen also erst nach Sonnenuntergang die Kranken. Aber manchmal kommt er bewusst am Sabbat in einen Konflikt. Und wenn er dann einen Kranken am Sabbat heilt, ist das durchaus von einem liberalen jüdischen Rabbi zu verstehen. Man holt ja auch das Schaf, das in die Grube fällt, am Sabbat heraus. Und warum sollte Jesus nicht eine Frau, die 18 Jahre krank war, gleich am Sabbat gesund machen, ohne noch zu warten, bis der nächste Werktag kommt? Sie hat auch genug gelitten, oder? Im Blick auf die Schöpfung Gottes, warum Gott den Sabbat geschaffen hat, damit der Mensch nämlich ins Glück und ins Heil kommt, hat Jesus recht. Er interpretiert also das Sabbatgebot so, dass er es von der Schöpfung her interpretiert, vom Willen Gottes her interpretiert und nicht so kleinlich und ängstlich wie die Pharisäer. Das war der ganze Konflikt. Rabbi Hillel hätte ihm eigentlich recht gegeben. Er war auch etwa so großzügig wie Jesus. Ich glaube, die Sabbatfrage kann man noch am kürzesten behandeln. Etwas ausführlicher müssen wir über die Reinheitsfrage sprechen, rein und unrein. Da haben wir als Beispiel eine schöne Geschichte bei Markus 7. Es ist eine Geschichte, über die man sich so richtig freuen kann, weil sie so viel mit dem Verstand arbeitet und weil sie so, ja, so modern klingt. Jesus sagt, das Volk ehrt mich mit den Lippen, Markus 7, ihr Herz ist aber weit weg von mir. Da haben sie also schon die Unterscheidung. Äußerlich handelt man nach dem Willen Gottes, aber es kommt doch auf das Herz an. Das Herz muss doch beschnitten sein. Das Herz muss doch rein sein. Und er sagt, ihr verlasst das Gebot Gottes und haltet die Überlieferung von Menschen fest. Das lange Beispiel, das dann kommt, will ich übergehen, weil es aus der Zeit nach Jesu kommt. Es ist ein sehr gelehrtes Beispiel. Es ist also dann ein zusätzlicher Stoff, der da wahrscheinlich hineingeströmt ist. Es geht um ein Gelübde, womit man sich frei macht von der Pflicht, den Eltern zu helfen. Und dann geht es so weiter. Er rief wiederum das Volk herbei, also eine Klammer, eine Verbindung, dass der Text weitergehen kann, und sprach zu ihnen, hört mir alle zu und versteht, nichts kommt von außen in den Menschen hinein, das ihn verunreinigen kann, sondern was aus dem Menschen herauskommt, das ist es, was den Menschen verunreinigt. Ich überspringe ein bisschen den Text, denn es kommt nicht in sein Herz hinein, sondern in den Bauch und kommt heraus an seinem Ort. Und damit erklärte er alle Speisen für rein. Er sprach aber, und das ist jetzt die Vertiefung des Gebots, er hat nicht einfach gesagt, wir halten uns an nichts, wir essen alles und waschen uns die Hände nicht, das ist ja alles überflüssig, sondern er vertieft es. Und das kommt jetzt. Denn von innen, aus dem Herzen des Menschen, kommen die bösen Gedanken. Unzucht, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, List, Ausschweifung, neidischer Blick, Lästerung, Hochmut, Narrheit. Alle diese bösen Dinge kommen von innen heraus und verunreinigen den Menschen. Das ist also wunderschön erzählt, zusammengefasst. Das Argument Jesu ist, was das Reinheitsgebot will, ist einfach die Erinnerung daran, dass wir rein leben sollen. So rein, wie die Priester im Tempel lebten und wie die Pharisäer es, obwohl nicht ganz dazu verpflichtet, auch radikal gemacht haben, so rein sollen wir leben. Aber es kommt nicht so sehr auf die Hände an und auf das, was wir essen, sondern es kommt auf das Herz an, denn dort entsteht das Böse. Das ist also, wenn man will, ist das ein Fortschritt in der Religionsgeschichte. Es ist ein tieferes Erfassen des Sinnes des Reinheitsgebotes. Und darum kann man gar nicht sagen, Jesus hat das Reinheitsgebot abgeschafft. Man müsste eher sagen, er hat es vertieft. Er hat die Überlastung abgeschafft, die für die einfachen Leute, die gar nicht immer in der Lage waren, jedes Reinheitsgebot zu halten, hat er abgeschafft. Es führt ja in der Praxis bis heute auch dazu, dass man zum Beispiel fast alle Töpfe doppelt besitzen muss, fast alles Geschirr doppelt besitzen muss, wegen dem Fleischernen und dem Milchernen, weil beides nicht zusammenkommen darf. Dass man, wie ich das in Israel erlebt habe, in einem religiösen Kibbutz nicht eine große Industriewaschmaschine braucht, eine Spülmaschine, sondern zwei braucht für das verschiedene Geschirr, alles eigentlich doppelt besitzen muss. Es ist ganz schön aufwendig. Die Juden, die sich an dieses Gesetz des Koscheren halten, sagen, ja, das ist einfach das Zeichen in der Welt. Sonst vergessen die Leute das Gebot der Reinheit. Und wir verstehen es auch nicht ganz, aber wir halten uns daran. Das ist der Gehorsam. Für Jesus gilt nicht einfach der sture Gehorsam, sondern gilt in einem tieferen Sinn das, was das Ziel erreicht, dass nämlich unser Herz ungeteilt und rein mit Gott ist. Das ist also ein kritischer Fortschritt in der Geschichte des Glaubens Israels. Und insofern ist es ganz in der Tradition des Judentums, denn von der Beschneidung des Herzens haben schon die Propheten geredet. Zerreißt eure Herzen und nicht eure Kleider, hat schon der Prophet gesagt. Sozusagen zur Fastenzeit gesagt. Wir können als nächstes Beispiel die Frage stellen, was Jesus eigentlich gedacht hat zu den Opfern. Heute ist das kein Thema mehr im lebendigen Judentum, weil der Tempel nicht existiert. Erst wenn es einen dritten Tempel gäbe, wäre die Frage wieder virulent. Die Opfergaben, die man auf den Altar legt, die setzen den Tempel voraus. Deswegen ist dieses Thema eigentlich kein aktuelles Thema, aber für Jesus war es sehr aktuell. Der Tempel wurde gerade wunderbar prächtig ausgestattet von dem König. Und es war also sozusagen ein ganz wichtiger Akt, wenn man seine Dankesopfer, seine Sühnopfer gebracht hat. Es war ja einfach ein Hereinnehmen des religiösen Fühlens fast aller Nationen, dass man auf etwas verzichtet und es zum Tempel bringt. Auf der einen Seite also Gott übergibt, aber davon haben ja auch dann die Priester und die Leviten gelebt. Gott hat ja nichts zum Essen und zum Trinken gebraucht, aber man musste ja auch den Tempel unterhalten. Jesus hat diesen berühmten Satz gesprochen, wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir bei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Hier ist auch nicht das Opfer abgeschafft, wie man sieht, ja, sondern es sind nur die zwei wichtigen Anliegen in die richtige Reihenfolge gebracht. Was soll Gott mit dem Opfer, wenn die Versöhnung nicht da ist? Die Versöhnung muss zuerst sein, dann kann man auch mit dem Opfer vor Gott erscheinen. Damit haben wir auch ein Motiv, uns zu versöhnen. Und Jesus hat in dem Vaterunser, das er seinen Jüngern gelehrt hat, auch gleich dazu gesagt: Wenn ihr nicht einander vergebt, kann Gott euch gar nicht vergeben. Das heißt also, es ist sozusagen eine Art Kausalität da. Die Versöhnung, die Gott gibt, muss sofort weiterströmen und wir müssen sie auch untereinander ausüben. Man kann keinesfalls sagen, dass das ein Wort gegen den Kult, gegen die Opfer sei, sondern ganz im Gegenteil. Wenn ihr begriffen hättet, was das heißt, Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer, dann hättet ihr nicht Unschuldige verurteilt, sagt Jesus. Wenn ihr beten wollt und ihr habt einem anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, damit auch euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen vergibt. Markus 11, 25. Etwas muss man vielleicht sagen zu den Sündopfern. Die Opferpraxis wird ja damit nicht sinnlos, dass Jesus so etwas sagt. Aber nachdem Jesus dann gestorben ist, muss man die Worte Jesu noch einmal neu interpretieren. Und jetzt kommt der Hebräerbrief und sagt das so: Christus selber ist wie ein einziges Opfer für unsere Sünden gestorben. Und jetzt sind unsere Sünden vergeben. Und dann braucht es keine Sündopfer mehr. Das ist vorbei. Das würde ja verdecken, dass er für uns gestorben ist. Er war das Opferlamm. Bis heute wiederholen wir das in jeder Eucharistiefeier, wenn wir das Lamm Gottes sprechen. Du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Schon die Propheten hatten geahnt, dass da noch etwas aussteht, und schon bei ihnen konnte man diesen Gedanken lesen, dass Gott eigentlich ein anderes Opfer will. Also nicht Tieropfer, schon gar nicht Menschenopfer, sondern er will die Frucht der Lippen. Er will, dass wir ihn loben, dass wir ihn preisen. Das ist sozusagen ein Opfer, das angemessen ist, das der höheren Ebene der jüdischen Religion angemessen ist. Wir sind keine heidnische Religion mehr, die den Göttern also ein Stück Tier gibt, damit die Götter uns gnädig sind, sondern Gott hat uns alles gegeben und da ist es höflich und richtig und notwendig, dankbar zu sein. Sonst verfallen wir in Hochmut. Wir müssen wissen, wer uns die Gaben gegeben hat. Das ist also Vollendung der prophetischen Religionskritik, die schon im Alten Testament grundgelegt ist. Gott braucht keine Gaben, aber die Armen brauchen sie. Also wir sollen den Armen etwas geben. Das ist die zweite Seite dieser Erneuerung, dieser Neuheit des Opferdenkens. Gott braucht nur unser Lob, aber die Armen brauchen unser Geld und brauchen unsere Hilfe.
Vielen Dank, Professor Dr. Weimer, dass Sie uns heute die Verbindung von Jesus Christus zum jüdischen Gesetz und auch zum jüdischen Tempel näher erklärt haben. Liebe Hörer, im Katechismus ist dieser Abschnitt in den Nummern auf den Seiten 177 bis 182 zu finden. Er ist in drei Teile geteilt: Jesus und Israel, Jesus und das Gesetz, Jesus und der Tempel. Es lohnt sich, diesen Abschnitt im katholischen Katechismus noch einmal nachzulesen. Und wenn Sie sich auch näher für die jüdischen Wurzeln des Christentums interessieren, dann empfehlen wir auch das Buch von Professor Dr. Ludwig Weimer, Der Jude Jesus von Nazareth, zum Gespräch zwischen Jakob Neusner und Papst Benedikt. Dieses Buch ist im Bonifatius Verlag erschienen 2009. Es hat 118 Seiten. Genaue Literaturangaben dazu finden Sie im Infofeld zu dieser Sendung oder Sie rufen einfach den Hörerservice von Radio Horeb an. Die heutige Sendung mit Professor Dr. Weimer können Sie auf www.horeb.org auch noch einmal im Internet nachhören oder Sie bestellen kostenlos einen CD-Mitschnitt. Den CD-Dienst erreichen Sie unter der Telefonnummer 08323 96 75 120. Noch einmal die Telefonnummer 08323 96 75 120. Die übrigen Teile unserer kleinen Reihe in der Katechismus-Sendung über das öffentliche Wirken Jesu können Sie natürlich auch noch einmal nachträglich im Internet anhören. Wir laden Sie herzlich ein, das Angebot online zu nutzen. Wir freuen uns auch, wenn Sie uns dafür eine kleine Spende überweisen. Das Internet zu betreuen und auch die CDs zu erstellen ist für uns nicht kostenlos. Alles hilft uns, um die Unkosten ein wenig zu decken. Herzlichen Dank auch dafür. Professor Weimer, Ihnen wünsche ich alles Gute für Ihre Forschungsarbeiten. Wir freuen uns, wenn wir Sie das nächste Mal wieder bei Radio Horeb begrüßen dürfen.
Herzlichen Dank.
Weiterhin viel Freude mit den nachfolgenden Sendungen wünscht Ihnen Monika Barget. Bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.